Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Herzlich willkommen zu Neuwerk, dem Podcast der Kunststiftung. Wir sind auch im Neuwerk, hier ganz gemütlich unterm Dach in so einem ganz schönen kleinen Studio. Und wir, das ist die Künstlerin, die heute hier im Gespräch ist, Paula Wolber. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Und ich bin die Moderatorin. Mein Name ist Ursula Kollrich. Ich bin Redakteurin und darf hier heute durch das Gespräch führen und freue mich total, dass wir beide hier sind und über Kunst sprechen können und auch über das Leben mit der Kunst und um die Kunst herum und über deine Kunst. Schön, dass du da bist, liebe Paula.
Hallo.
Stell dich mal kurz vor. Du bist 1987 in Berlin geboren, du hast Ethik studiert, eigentlich ungewöhnlich für eine Künstlerin, können wir gleich nochmal hinterfragen, wieso, weshalb, warum. Und das an der Uni Halle-Wittenberg, du hast Kunsterziehung an der Burg Giebichenstein studiert, du lebst und arbeitest in Leipzig. 2014 hast du Bildhauerei studiert in Enschede und auch Kunstpädagogik an der Burg. 2025, glaube ich, war dein Jahr. Aber jetzt will ich erst mal fragen, habe ich was ganz Wichtiges von deinen Stationen vergessen?
Nee, du hast nichts vergessen. Es gibt so ein paar kleine Korrekturen. Und zwar habe ich angefangen, Lehramt zu studieren an der Universität in Halle. Und zwar Ethik und Kunst auf Lehramt.
Okay.
Und habe dann nach einigen Jahren gemerkt, dass das eine Vernunftentscheidung war und habe dann wiederum eine Vernunftentscheidung getroffen und habe nicht in die freie Kunst gewechselt, sondern in die Kunstpädagogik.
Ja.
Und habe dann meinen Kunstpädagogikabschluss an der Burg gemacht. So habe ich ein Kunstpädagogikdiplom, aber arbeite nur noch wenig als Kunstpädagogin, sondern hauptsächlich als Bildhauerin.
Und wie ist das denn dann gekommen?
Das war so ein bisschen so eine Vernunftentscheidung, so wie verdiene ich später Geld, das kann ich ja mit Kunst niemals schaffen, so. Und deshalb das Kunstpädagogikstudium. Und dann habe ich auch kunstpädagogisch gearbeitet, aber immer weiter im Atelier auch gearbeitet und es war mir beides wichtig. Und irgendwann hat sich die Kunst so weit entwickelt, dass ich das noch mehr in den Fokus genommen habe und die Kunstpädagogik jetzt eher so Beiwerk ist und so ein kleines Sicherheitsnetz, was ich vielleicht habe, weil ich da immer wieder einsteigen kann und immer wieder auch kunstpädagogische Projekte machen kann mit meiner Erfahrung, meiner Ausbildung. Aber ich versuche so viel wie möglich in der freien Kunst zu bleiben.
Ja, und hast du denn den Eindruck, dass dieser Hintergrund der Kunstpädagogik und auch der Ethik und dieses vielleicht auch so ein bisschen philosophischen Überbaus, den du mitbringst, wo du ja zuerst aus der Richtung gekommen bist, dass das was macht mit deiner Kunst? Bist du deswegen anders unterwegs als Künstlerin?
Ich frage mich das tatsächlich immer wieder und ich habe mich total lang dagegen gesträubt, das irgendwie anzunehmen, dass das in meiner künstlerischen Arbeit auch sich niederschlägt, weil es, glaube ich, für mich so ein bisschen schwer war, mich auch zu emanzipieren
von dem eigenen Weg auch so ein bisschen.
Ja, genau. Und jetzt merke ich schon, dass natürlich das Interesse an der Philosophie oder an so Fragestellungen sich so weiter durch mein Leben trägt. Aber ich muss sagen, dass diese ganz hohe Philosophie im Studium mich auch schon auch überfordert hat. So war dann schon auch kompliziert für mich. Und so das Kunstpädagogische, ich bin mir immer noch nicht so sicher und es fällt mir immer noch nicht so leicht zu sagen, aber irgendwie interessiert es mich schon sehr, was meine Arbeit auch in der Kunstvermittlung machen kann. Also meine künstlerischen Arbeiten, meine Objekte in der Kunstvermittlung genutzt werden können, um Themen anzusprechen. Und das ist eigentlich eine super schöne Entwicklung, die gerade so stattgefunden hat, dass seit 2 Jahren, glaube ich, meine Arbeiten immer wieder in Ausstellungen angefragt werden, die ein übergeordnetes Thema haben und auch so wissenschaftlich Fragestellungen bearbeiten. Zum Beispiel waren meine Arbeiten in Ausstellungen über Suchterkrankungen und sind jetzt bald in einer Ausstellung über mentale Gesundheit im Hygienemuseum in Dresden. Und das freut mich total, dass die gar nicht unbedingt immer nur im Kunstkontext gelesen werden, sondern eben auch im vermittlerischen Kontext. So. Und das finde ich total schön, das passt.
Und so auch in so einem bisschen in so einem Alltagshintergrund, ne? Also Hygienemuseum ist ja jetzt so ein gutes Beispiel dafür. Ich finde das sehr spannend bei deinen Arbeiten, wenn ich die mir anschaue und ich würde natürlich jetzt als Rezipientin sofort sagen, ja, da ist ganz viel Philosophie dahinter oder dass man sich fragt, was will die Künstlerin mir denn da sagen? Und bei dir hat man das Gefühl, du willst ganz viel sagen. Also für mein Gefühl schwingt das sehr durch, aber ich stecke natürlich nicht so drin wie du aus der Innensicht. Deswegen ist es sehr spannend, dass wir uns darüber unterhalten können. Und dieses Jahr war ja echt ein gutes Jahr für dich als Künstlerin, oder ist das so?
Ja, das ist so. Das war schon gut.
Den Eindruck habe ich auch. Also 2025 warst du vor allem dabei in Altstädt bei diesem wunderbaren Kunstparcours der Kunststiftung, der hieß Glühende Horizonte. Und du warst eine von vielen Künstlerinnen, die da den Ort mit Kunst ausgestattet haben und das wirklich an allen, oben, unten, an allen Ecken und Enden, auf dem Wasser, auf dem Dach, in allen möglichen Situationen. Deine Kunstinstallation, die war auf dem Dach. Erzähl doch mal.
Genau, also in Altstädt, wo Thomas Münzer ja gewirkt hat und gelebt hat auch für einige Zeit, ist dieser Kunstparcours entstanden und ich habe die Möglichkeit bekommen, auf einem Dach eines 120 Meter langen Garagenkomplexes eine Arbeit anzubringen. Also es war nicht von Anfang an klar, dass es auf dem Dach passieren wird, aber es war für mich klar, dass irgendwas mit dieser Länge passieren muss, mit diesen 120 Metern, weil das so sehr beeindruckend ist, weil es echt eine Weile braucht, bis man daran vorbeigefahren ist, weil das so unglaublich lang ist.
Also das ist vielleicht, beschreiben wir es mal für die Hörerinnen und Hörer, das ist so eine ganze Reihe an Garagentoren, die nebeneinander sind. Ne?
Genau, sie sind sich sehr ähnlich, aber haben dann doch so farbliche kleine Unterschiede und die wurden in den 70er Jahren gebaut von Anwohnern, so in Eigenregie am Wochenende, wenn Zeit war. Entsprechend waren auch viele der Garagenbesitzer auch noch Leute, die tatsächlich in ihrer Jugend mitgebaut haben an den Garagen. Das war ganz interessant, sich da die Geschichten anzuhören. Das Überthema dieses ganzen Themenjahres in Sachsen-Anhalt eigentlich war Gerechtigkeit und ich habe mich für meine Arbeit gefragt, wer entscheidet eigentlich, was gerecht ist und wie kommt man auf einen Nenner, was gerecht ist? Mhm. Und da war mir eigentlich klar, dass das nur im Austausch miteinander passieren kann und nur im Gespräch und entsprechend habe ich ein Streitgespräch erfunden, das etwas absurd ist.
Und wie sah das aus? Genau, beschreib doch mal.
Genau, ein 40 Meter langes Streitgespräch, ein Streit, der kein Ende nimmt, ein Nein, doch, Nein, doch, Nein, doch, Nein, doch.
Ja, also ein Schriftzug.
Ein Schriftzug. Ja. Wenn man drauf zugegangen ist, hat man erstmal nur so ein ganz diffuses Leuchten, rotes Leuchten gesehen, weil das Material, was ich benutzt habe, fluoreszierendes, also selbstleuchtendes Plexiglas ist.
Ja.
Das heißt, man läuft oder fährt da so aus 100 Meter Entfernung drauf zu und denkt sich erstmal, okay, da ist
was, also, ist da ist was.
Was ist da, was leuchtet da, wie geht das? Und dann beim Näherkommen wird dieser Schriftzug so langsam deutlicher und werden die Worte lesbar und wird auch so klar, dass das, wenn man da jetzt vorbeiläuft, eine ganze Weile begleitet, 40 Meter lang, plötzlich endet und im Gedanken kann man es aber eigentlich noch weiter denken, weil nach 40 Metern, nein, doch, gibt es dann auch keine Auflösung.
Ich wollte gerade sagen, wie geht denn das Streitgespräch aus? Gewinnt einer?
Es gewinnt keiner, wenn nicht die beiden Parteien aufeinander zugehen und ihren Standpunkt vielleicht erklären, transparent machen und der Gegenseite die Möglichkeit geben, auch vielleicht ihre eigene Meinung anzupassen oder ins Gespräch zu gehen. Und wenn beide Parteien eben so extrem beharren auf ihrem Standpunkt, ist eben keine Einigung in Sicht. Und das wird dann in diesem Objekt vielleicht auch so ein bisschen auf die Spitze getrieben und hat so eine humoristische Übertriebenheit, die ich dann ganz schön finde, um so ein bisschen aus der Ernsthaftigkeit auch rauszukommen.
Das ganze Thema. Das ist auch sehr typisch, finde ich, so für deine Kunst. Ne? Ja. Und was ich auch sehr schön finde, ist dieses so nah an den Menschen zu sein. Hast du dir die Garagensituation ausgesucht? Also bist du durch Altstädt gelaufen und hast geguckt, wo könnte ich mich da verewigen?
Nee, tatsächlich nicht. Mir wurde dieser Garagenkomplex vorgeschlagen und ich war auch erstmal erschlagen, weil ich dachte, oh je, ich habe gehofft, ich kann irgendwie so einen kleinen Brunnen bauen oder so.
Und was Schönes, genau.
Was Schönes. Und dann hatte ich da diese 120 Meter Garagen vor mir und bin dann auch erst ein paar Mal, also bin mehrmals am Wochenende hingefahren, habe mich davor gesetzt, habe überlegt, so, was kann ich und was können die Garagen und was kriegen wir zusammen hin? Und mir war wichtig, dass es eben was ist, wo die Garagenpächter und Pächterinnen potenziell auch einen Zugang zu finden. Also, dass ich denen nichts extrem Abstraktes, Zeitgenössisches vor die Tür setze, sondern dass ich denen die Möglichkeit gebe, da irgendwie auch ihre eigenen Erfahrungen reinzubringen. Und ich hatte auch Respekt davor, dass ich an deren Garagen was anbringen kann. Das war jetzt nicht irgendwie ein öffentlicher Platz. Ja. Und ich musste auch tatsächlich um Erlaubnis fragen und so. Deshalb war mir das dann schon wichtig, dass das auch in Absprache mit den Pächtern und Pächterinnen passiert. Und genau wie du gesagt hast, war es mir auch wichtig, dass es was ist, wo die Menschen, die da vor Ort sind, auch eine Einladung haben.
Zugang haben. Und wie haben die darauf reagiert? Das interessiert mich. Ihr habt euch ja auch unterhalten. Jetzt ist da auf einmal so eine rote, lange Schrift bei denen auf den Garagen. Ist jetzt zwar nicht das Wohnhaus, aber ist trotzdem ein privater Raum, wie du sagst. Und das ist ja auch so leuchtend durch das Material, dieses fluoreszierende Plexiglas. Man kommt nicht umhin, dahin zu schauen, so würde ich jetzt sagen, ne? Und auf dem Boden ist es ja auch so, dass es sich da auch nochmal gespiegelt hat, so die Farbe, ne? Wie haben die darauf reagiert? Also wegschauen konnten sie ja jetzt schon mal nicht.
Genau, wegschauen konnten sie nicht. Ich war mehrmals da und habe auch manchmal nach so eigenen Ideen gefragt und habe so erklärt, was meine Idee ist. Und ich habe gemerkt, dass sich die meisten das nicht so vorstellen können. Also einfach nicht die Vorstellungskraft haben.
Vorher.
Ein Schriftzug, was passiert da? Und die haben mir schon alle zugehört, aber man hat so gemerkt, es war so,
Lass die mal machen.
Genau. Sie haben mich zum Glück machen lassen so. Als ich dann ungefähr eine Woche aufgebaut habe, war das total schön zu sehen, dass eben nicht nur die Garagenpächter da standen und gesagt haben, aha, und was bedeutet das jetzt? Und ach ja, das ist ja gut geworden. Das haben sie alles selber gemacht. Ach, na Mensch und so. Das war ganz schön. Und auch die Autos, die vorbeifuhren, hat man richtig gemerkt, dass die Geschwindigkeit entschleunigt haben und alle so vorbeifuhren und so den Kopf gedreht haben und so tatsächlich diese Idee, dass es so stark leuchtet, dass es so viel Aufmerksamkeit zieht, aufgegangen ist. Und auch die Irritation der Menschen so ein bisschen an den Augen ablesbar war, dass sich halt, die haben versucht, das zu lesen, so ganz brav. Es ist aber keine Variation drin gewesen, da waren sie, also diese Irritation hat man dann auch schon so gesehen. Genau, und die Gespräche waren unterschiedlich. So manche haben so genickt und gelächelt und irgendwie so angefangen, mit mir über Streite zu sprechen und andere haben mir zugehört und so und wirklich auch nur so gesagt, also waren sie ein bisschen irritiert. So. Ja. Aber so insgesamt waren das eigentlich schöne Gespräche, die ich da geführt habe und fand total schön, dass eben nicht nur die kunstaffinen Menschen mit mir ins Gespräch gekommen sind über die Arbeit, sondern auch die Leute vor Ort.
Und das war ja überhaupt das Tolle in Altstädt an diesem Parcours, Kunstparcours, dass ja wirklich überall Kunst war. Man kam gar nicht umhin hinzuschauen und wie sich das eingefügt hat in die Natur, an den Kunst am Bau, ne, in die Gebäude und in diese ganze Situation. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Flaniermöglichkeit und an Kunst vorbeizugehen, wie an deinem Schriftzug. Der hörte so gefühlt nie auf. Und der ist auch immer noch da übrigens. Also wer sich das anschauen möchte, ist das befristet oder darf das jetzt endlos, bis das Material ist ja jetzt auch keins, was sofort verwittern wird. Darf es so lange da stehen bleiben, wie die Leute das aushalten oder was ist geplant?
Ja, fast so lange, wie die Leute das aushalten. Also viele Arbeiten beim Kunstparcours werden jetzt noch mehrere Jahre zu sehen sein. Bei meiner Arbeit zum Beispiel, bis es eine Materialermüdung gibt, eventuell wird das Leuchten so ein bisschen schwächer durch die UV-Strahlung. Aber solange das da noch leuchtet und nicht reißt oder so, wird das noch zu sehen sein. Und ist auch an einer schönen Position an so einer Hauptstraße, das sehen auch viele. Und das war erst gar nicht so geplant, dass das über dieses, ich sag mal, halbe Jahr hinaus alles bestehen bleibt. Aber die Resonanz war eben so gut vor Ort. Und dann war ich erst so ein bisschen nervös und dachte, ja, ich habe das eigentlich für den Sommer gebaut. Ich hätte vielleicht ein bisschen anders kalkuliert, wenn ich gewusst hätte, das muss irgendwie Frost überleben oder so.
Ach so, ja.
Und dann war das aber dann auch eine schöne Herausforderung. Ich habe dann vielleicht für einen Monat oder so ein großes rotes N in meiner Gefriertruhe liegen haben, um auszuprobieren, was das Material macht.
Okay. Und, was ist passiert?
Nichts, schönerweise. Ich habe das immer so mit Wasser angesprüht, um auch so Schnee oder
dem
Regen
bisschen Druck
oder so,
auszusetzen.
So ein bisschen Druck auszusetzen und es ist nichts gesprengt. Es ist alles noch, lag zwischen den Pommes und so weiter, dieses N. Und jetzt bin ich da ganz.
Also sehr schönes Beispiel, wie Kunst das Leben beeinflusst und dann bei Künstlerinnen auch in der Gefriertruhe landet am Ende, um sowas auszuprobieren. Das liegt aber auch daran, Paula, dass du ja das Material zum ersten Mal verwendet hast, wenn ich richtig informiert bin. Hast du sofort gewusst, ich muss jetzt hier was ganz Neues schaffen oder wie bist du zu dem Plexiglas gekommen?
Die Idee, mit Buchstaben und Schrift zu arbeiten, war zuerst da, weil ich finde, dass Buchstaben an sich eben schon eine tolle Form ergeben. Und
absolut.
Dann
Ja.
Und dann eben in diesem langen Streifen. Und die Idee war, das erst in Aluminium zu machen. Es war mir irgendwie schon so beim Ausdenken klar, dass das noch nicht on point ist. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was ich machen kann, um das noch mehr zu schärfen. Weil das Konzept fand ich gut. Das mit dem Material war noch so ein bisschen so, Aluminium ist vielleicht ein bisschen langweilig.
Bisschen kühl auch, ja.
Bisschen kühl, vielleicht ein bisschen zu nah auch an dem Material von den Garagen dran, so Baumaterial.
Stimmt, ja.
So. Dann habe ich für eine andere Arbeit Plexiglas bestellt und habe gesehen, es gibt Plexiglas in allen Farben, ist ja Wahnsinn. Und dann bin ich auf dieses selbstleuchtende Plexiglas gekommen, habe mir Proben schicken lassen und bin fast vom Stuhl gefallen, weil ich es so magisch fand, wie das leuchtet. Und
wirklich
sofort,
ganz zauberhaft,
ja,
wirklich schön.
Sofort angefangen zu recherchieren, wie ich das bearbeiten kann, ob ich das irgendwie so verformen kann, dass es Buchstaben werden. Das hat
und wie hast du das gemacht? Genau, erklär uns das mal kurz. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist nämlich nicht so, dass du dann sagst, so, ich habe jetzt hier eine Spitzenidee, schick das jetzt mal in irgendeine Druckerei und die machen mir das schon. Sondern du hast wirklich Buchstabe für Buchstabe selbst zu Hause dein Streitgespräch hergestellt,
ja,
und geführt.
Ich kann mich gerade an die Zahl nicht erinnern. Ich glaube 148 Buchstaben oder
Wahnsinn.
So.
Wahnsinn.
Ich habe mir das Plexiglas zuschneiden lassen in den Schenkellängen, die die Buchstaben haben, und mir bei einem Holzbearbeiter die runden Formen als negativ, ja, bauen lassen. Dann die Buchstaben zusammengesetzt wie so eine, ich habe irgendwann gedacht, ich bin wie so eine vergrößerte Goldschmiedin so, weil es war schon sehr feinteilig, so diese ganzen kleinen Schräubchen und dieses,
ja,
sehr exakte Verkleben der Schenkel. Und bin da einfach in Massenproduktion gegangen, habe mir so ganz viele Listen gemacht mit Zeitplan, wie viele E's schaffe ich in wie vielen Tagen und wann
und wie viele E's schaffst du?
Oh, es war, ich weiß es nicht mehr,
weiß
es war
nicht.
Ganz unterschiedlich, yeah, aber ich denke, ich habe, die H's waren tatsächlich das Schwierigste, weil die so symmetrisch sein müssen und nicht so gut zu kleben waren. So habe ich mich da in den Wintermonaten ganz schön im Atelier eingeigelt, habe ein Hörspiel nach dem anderen gehört und hergestellt. Und ich mache das tatsächlich auch sehr gern, dieses versunkene Arbeiten im Atelier, nicht so viel nachdenken müssen, sondern das ist dann schon fast, also super schön, auch zwischendurch so Phasen zu haben, wo ich nicht so viel nachdenken muss. Dann ist diese ganze Planungsarbeit vorher passiert, über Monate und Wochen, und dann das umzusetzen, ist dann so eine Entspannung.
Ist schon fast Meditation,
ja, genau.
Klingt das so ein bisschen so. Auch, ich finde auch, wenn man an dem Kunstwerk vorbeigeht, weil sich das immer wiederholt und zwischen den Nein doch sind ja auch keine Lücken dazwischen, sondern das schließt ja wie so ein, wie sagt man, wie so eine Schlange aneinander an, ne? Wie so ein Rattenschwanz, es geht alles so hintereinander her und dann geht man weiter und es folgt immer wieder das Gleiche, geht immer von vorne los, das hat was sehr Meditatives auch, finde ich.
Genau, ja, das ist im Arbeiten auch so gewesen.
Das hast du auch so gespürt.
Ja. Also es war auch ein bisschen stressig zwischendurch, weil dann ich gemerkt habe, ich habe auch so ein bisschen Ermüdungserscheinung in meinem Handgelenk, wenn ich immer die gleiche Arbeit habe.
Oh ja.
Das hatte ich vorher auch noch nicht, und halt so darauf zu vertrauen, dass es dann alles klappt, ist schon auch dann manchmal ein bisschen herausfordernd, aber wenn man dann merkt, dass es funktioniert, das ist halt auch was schöner, ne?
Und dieses Arbeiten mit den Schriften, hast du mir vorher auch schon mal erzählt, das ist für dich eigentlich relativ neu.
Ja.
Und was macht das mit dir? Bleibst du da jetzt dran? Also werden noch viel mehr Streitgespräche und vielleicht auch Versöhnungsgespräche von dir folgen? Hat das irgendwas in dir jetzt ausgelöst, in einen neuen Prozess zu kommen?
Ich denke schon. Also es ist schon immer so, dass ich in so einzelnen Arbeiten also Worte verwendet habe, aber die waren immer eingebettet in so anderes Material und in andere Kontexte. Und dann habe ich jetzt einmal mit dieser Arbeit mich getraut, eben aus dieser Komfortzone rauszugehen, das, was ich sonst immer mache, Arbeiten in Bewegung, kinetische Arbeiten, in so eine große Schrift zu gehen. Und mache auch Leuchtschriften, wo es wirklich nur um ein Wort geht und die leuchten aus LED und da ist immer noch auch eine Bewegung eingearbeitet, die atmen oder flackern, also ändern so ein bisschen die Lichtintensität. Genau, das Arbeiten mit Worten finde ich insofern total spannend, gerade weil ich den Eindruck habe, dass ein einzelnes Wort, wenn es gut gewählt ist, was natürlich ein schmaler Grat ist, oft sehr gut auf Resonanz treffen kann bei den Betrachtern und Betrachterinnen. Weil so ein Wort, da kann man sich irgendwie so, ist das Gehirn so, das kann man nicht lesen, wenn man das direkt vor sich hat. Und das finde ich schön, dass es einem so ein bisschen aufgezwungen wird vielleicht, auch wenn man es gar nicht angucken möchte. So gerade im öffentlichen Raum kann man sich dem,
ja,
nicht entziehen. Und wenn die Worte so gewählt sind, dass sie so offen sind, dass die Betrachter und Betrachterinnen irgendwie eigene Erlebnisse da reinbringen können, dann habe ich so die Erfahrung gemacht, kann das so ziemlich stark sein? So kann ich damit ganz gut die Leute erreichen. Und das ist super ungewohnt für mich, weil es ist mir fast ein bisschen zu konkret und so ein bisschen so auf der Schwelle zum Didaktischen. Und das möchte ich ja nicht. Also es gibt
das sind
so,
wir wieder bei der Kunstpädagogik.
Ja, genau. Ja, genau. Und da gibt's so ein paar Stolperfallen oder dass die Worte, die ich benutze, nicht total ausgenudelt sind und so ganz klar in eine Richtung gehen, sondern dass die so offen sind, dass die hängen bleiben. Und das hat jetzt ein paar Mal schon geklappt, dass ich, wenn ich Arbeiten in Ausstellungen hatte bei diesen Leuchtschriften, dass dann über den Abend dieses Wort immer wieder benutzt worden ist. Oder man so gemerkt hat,
wie interessant,
im Sprachgebrauch, dass die Leute dann, also ich habe so ein Trotzdem gemacht, zum Beispiel, was an der Hauswand geleuchtet hat, dass dann im Gespräch, naja, ich habe das trotzdem gemacht. Also, dass man selber so merkt,
wie
so reflektiert, dass man das Wort ja, wann man das benutzt und wie man das benutzt und was das an einem auslöst, das ist natürlich, wenn das passiert, total schön für mich. So, und
genau, weil du bist ja quasi der Anfangspunkt, aber dann nimmt das Wort so seine eigene Geschichte an und die Leute verwenden das und dann wird das irgendwie groß, ne?
Genau, und das hat jetzt halt ein paar Mal funktioniert und das ist total schön, dass es dann eben so tatsächlich weiterarbeitet.
Das kann ich sehr verstehen. Ich bin selbst Autorin und bei mir ist das manchmal auch so, dass die Leute dann, dass irgendjemand sagt, der und der hat dein Buch gelesen und der hat den Text und der hat das zitiert oder irgendwie bei einer Führung hatte jemand was zitiert. Und ich so, wow, ich kenne ja diesen Menschen gar nicht. Also das finde ich interessant, wenn das auf einmal so von einem weggeht und dann das mit den Leuten was macht, ne? In deren Alltag auf einmal verwenden die vielleicht trotzdem zu Hause in ihrem Küchengespräch.
Ja, das ist toll,
und
ne?
Betonen das anders, weil du diesen Schriftzug gemacht hast. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das mit Worten auf eine Art unmittelbarer ist, weil jeder natürlich, wenn es jetzt die eigene Sprache ist, sofern man es versteht, sofort was mit einem macht, glaube ich. Wirklich tolles Projekt. Man kann es immer noch sehen und ganz viele Kunstwerke von diesem Altstädt-Kunstparcours der Kunststiftung. Das war wirklich ein ganz tolles Projekt jetzt diesen Sommer über mehrere Monate anlässlich des Jubiläums des Deutschen Bauernkriegs und des Todestags von Thomas Müntzer. Und wirklich also ganz, ganz tolle Projekte sind dann. Man kann da immer noch schön spazieren und dann auch deinen Nein-Doch-Schriftzug sehen. Und dann kann man ja schauen, wie möchte man denn, dass es ausgeht? Ja? Oder man löst es nochmal irgendwie anders auf. Vielleicht sehen wir ja auch von dir irgendwann dann nochmal eine Auflösung in einer anderen Farbe, wo man denkt, ah, jetzt hat doch die eine Seite gewonnen oder mal schauen. Ja. Finde ich sehr schön. Aber ich habe ja schon gesagt, das war irgendwie so ein bisschen wirklich ein sehr intensives Jahr für dich und du hast jetzt kürzlich, warst du eine von 10 Stipendiatinnen und Stipendiaten, die mitgemacht haben bei einem Projekt, auch von der Kunststiftung, ausgeschrieben zur Neugestaltung des Sarges für Otto den Großen in Magdeburg. Und das ist ja was ganz anderes. Also da ist ja wirklich viel Ernsthaftigkeit. Also kann mir jetzt nichts Ernsteres vorstellen, als einen Sarg zu schmücken oder zu gestalten für einen Menschen, für eine honorige Persönlichkeit. Wie bist du da rangegangen und wie war das für dich?
Das stimmt natürlich, dass das inhaltlich oder auch wo es am Ende stehen wird und wer es sehen wird, zwei ganz unterschiedliche Sachen sind. Aber eine große Gemeinsamkeit ist dieses sehr lange Recherchieren, so über Material nachdenken, die Möglichkeiten von neuem Material zu versuchen, irgendwie zu erfassen. Und das ist ein großer Bestandteil meiner Arbeit, eigentlich ziemlich viel zu recherchieren, auch in meinen anderen Arbeiten, ganz viel nachzufragen, um Hilfe zu bitten, mir irgendwas über Material zu erklären. Und das war natürlich bei dem Otto-Sarg so sehr stark im Vordergrund, weil das Material sehr eingegrenzt war, weil die Idee ist, dass dieser Sarg potenziell die nächsten 1000 Jahre
möglichst
liegt
genau.
Und
ja.
Nichts passiert.
Nicht, genau.
Gar
ja.
Nichts. Und da kam sehr wenig Material in Frage. Und unter anderem eben Titan. Also ich habe null Ahnung von Titan vorher gehabt.
Ja.
So eine Vorstellung, oh, ist stabil. Ja.
Das ist aber ja auch sehr spannend, ne? Dass diese Materialrecherche und dass du dich ja jedes Mal wieder neu einlässt auf als Bildhauerin auf ein Material, was du vorher wahrscheinlich nicht kanntest, ne? Also man stellt sich ja, wenn man hört Bildhauer, dann denkt man irgendwie an Rodin, der da in Paris in großen Hallen irgendwelche Skulpturen meißelt und herstellt. Da hat man ja so ein gewisses Bild sofort vor Augen. Aber das ist es ja wahrscheinlich auch, aber nicht nur. Und jedes Mal, wenn du jetzt wie Titan neues Material vor dir hast, fängst du ja eigentlich wieder bei null an.
Ja, ich liebe das. Ich mache das richtig gern. Auch meine anderen Arbeiten, mache ja viel auch mit Elektrizität, weil meine Arbeiten oft kinetisch sind und da bin ich auch ganz oft beim Punkt Null. Oder ich arbeite mit Wasser, spiele dann erstmal so sehr viel rum, wenn es geht mit dem Material, um so ein bisschen eine Erfahrung zu sammeln. Ja, ich glaube, das sind so für mich wie so lauter neue kleine Abenteuer, die ich eingehe, wenn ich mit neuem Material arbeite. das befriedigt irgendwie so auch meine Entdeckungslust.
Wie schön.
Dass ich erstmal was Fremdes so mir aneigne und es eben dann auch häufig schaffe, mir was Neues anzueignen. Das ist schön. Das macht einfach Spaß. So.
Und was hattest du bei dem Otto-Sarg für eine Idee? Darfst du das verraten? Ist das schon spruchreif, was
ja,
du
genau.
da gemacht hast?
Im Magdeburger Dom sind so schöne Fenster. Und die sind so ganz dezent. Ich bin dann darauf auf Glas gekommen und habe rausgefunden, dass man seit noch nicht langer Zeit, so maximal 10 Jahre oder so, Glas 3D drucken kann. Habe dann gedacht, also der Gestaltungsspielraum, was die Form angeht, war nicht wahnsinnig groß, weil dieser Sarg am Ende ein bestimmtes Maß haben sollte. Deshalb habe ich gedacht, ich muss eigentlich über die Schrift gehen, über die Typo. Hätte die Schrift gern in Glas 3D drucken lassen, sodass die so leicht raussteht und so.
Und die Schrift wäre dann die historische Schrift gewesen auf dem Sarg, oder?
Nee, keine historische. Also das ist so ein lateinischer Schriftzug, dass hier ruht Otto.
Genau.
Nee, es wäre kein historisches, es wäre tatsächlich eher so eine Bauhaus angelehnte Schrift, die sehr architektonisch arbeitet, also sehr mit klaren Formen.
Aber aus der Urbeschriftung, aus dem Urtext.
Genau, diese Schrift ist aber tatsächlich auch mit mittelalterlichen Schriften hat die ganz viel zu tun, weil da scheinbar auch schon sehr nach Formen geguckt wurde, wie macht man eine Schrift schön und
das stimmt, so. Das war ja auch so der Start des Buchdrucks, ne? Und in dieser Zeit, Otto sagt es, glaube ich, noch früher, ne? Aber trotzdem, man sieht ja schon an den historischen Schriften, dass die auch nicht immer gleich sind, diese Inschriften, dass da Leute sich auch immer schon was bei gedacht haben oder auch Kunst praktiziert haben am Bau. Hast du denn sofort, hast du gedacht, oh ja, super, ne? Super, da mache ich mit. Das ist eine große Herausforderung, stelle ich mir vor. Oder war das für dich auch schon so ein bisschen ein Gefühl, dass du dachtest, oh, das ist aber jetzt wirklich ein sehr, sehr großes Projekt und eine Geschichte, die eigentlich ja weit weg von uns ist, ne?
Ich glaube, dieses Gefühl, dass irgendwas eigentlich sehr, sehr groß ist, habe ich fast immer, bevor ich irgendwas anfange.
Ja, so, das ist also, schön.
Genau, ich finde es auch schön, weil ich natürlich so über die Zeit mir die Erfahrung gelehrt habe, dass ich die Sachen dann auch schaffe, obwohl sie am Anfang so ein bisschen so seltsam, abstrakt mir vorkommen vielleicht. Und bei dem Otto war das auf jeden Fall auch so, dass ich dachte, das wird eine Herausforderung. Und das ist auch total die Ehre, sowas extrem Geschichtsträchtiges so durchdenken zu dürfen und bearbeiten zu dürfen. Und ja, so bin ich da so Schritt für Schritt irgendwie vorgegangen, zu gucken, was geht in dem Rahmen, den es gibt.
Und das finde ich sehr schön, wie du das eben formuliert hast, dass es eigentlich immer so was Großes ist für dich, auch bei kleineren Projekten oder ganz unterschiedlichen Projekten, weil das spricht ja auch, ist jetzt vielleicht ein altmodisches Wort, aber es spricht auch irgendwie so ein bisschen für so eine Demut vor der Aufgabe. Ist es so?
Ja, Demut ist tatsächlich irgendwie so ein altmodisches Wort. Ich würde es nicht so gerne benutzen.
Mir fällt jetzt kein anderes ein.
Ja, mir auch
genau,
nicht,
so
aber
Respekt,
ich verstehe natürlich
Respekt
total.
Würde man vielleicht heute sagen,
ich verstehe,
vor der Aufgabe.
Genau, ich verstehe total, was du meinst. Ja, ein Respekt vor der Aufgabe, aber gleichzeitig ist das bei mir, glaube ich, so, dass wenn ich so einen Respekt vor Aufgaben empfinde, es löst bei mir so eine positive Aufregung aus. Immer wenn ich diese positive Aufregung spüre, merke ich, okay, das ist ein guter Pfad. So.
Ja.
Also, dass es mich halt nicht einschüchtert, sondern eher so super neugierig macht und so Energien freisetzt. Und so ist das sehr häufig eigentlich, wenn ich Arbeiten mache, weil ich mir es auch ein bisschen kompliziert mache mit meinen technischen Sachen, dass ich immer irgendwas super Technisches mache. Oder jetzt
was Technisches oder neues Material und dann da selber ja auch eine Herausforderung hast, das jetzt wieder zu bearbeiten.
Genau.
Du machst es dir nicht einfach.
Nee, ich mach's mir nicht einfach. Ich frage mich auch manchmal, ob das sein muss, aber irgendwie scheinbar muss es sein.
Muss es sein?
Ja, es muss schon sein.
Es kurbelt halt so ein bisschen den Prozess an und hält es auch für dich natürlich interessant, weil du jedes Mal ja wieder was lernst und weitergehst und wie jetzt auch mit den Schriften dann eben was mit reinnimmst in deine Kunst, was vorher da noch nicht so da war. Und dann entwickelt sich das ja auch eins ins andere. Und was ich auch gemerkt habe oder was viele Leute, glaube ich, auch feststellen, die deine Kunst sehen, es hat oft auch irgendwie so einen witzigen Dreh. Also auch das mit dem Streitgespräch in Rot, was dann leuchtet auf dem Garagendach. Das ist ja auch eine besondere Form von Kunst, die auch so ein bisschen absichtlich vielleicht weggeht von der Ernsthaftigkeit. So ist mein Eindruck. Und ich habe zum Beispiel einen Artikel gelesen über dich, da war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Da hieß die Headline aus Sachsensonntag, Leipziger Künstlerin erschafft absurde Kunstwerke. Und dann habe ich mich gefragt, findet sie das gerade gut oder stolpert sie da drüber? Wie ging es dir damit?
Ich bin total gestolpert, super gestolpert, weil Ich habe das selber gesagt in dem Gespräch. Ich habe gesagt, da gibt es so einen absurden Moment, also zu irgendwelchen Arbeiten. Yeah. Und ich sage das ja auch. Und ich sage das auch zu dem Streitgespräch. Es ist so ein bisschen absurd, dass der nicht endet und dass keiner von seiner Position abweicht. Und es ist auch so ein bisschen lustig. Aber ich würde es halt niemals so in die Headline setzen. Das ist so eine Eigenschaft, die meine Arbeiten haben. Und auch dieses Humoristische, ich mag das total gern. Und das entspannt ja auch vor diesem Ernsten. Und es gibt im Film gibt's so einen Begriff, der heißt Comic Relief. Das ist die Beschreibung dafür, dass nach einer sehr ernsten Szene dann oft eine Szene kommt, die so ein bisschen witzig ist, wo man so kurz so kichert, um die Spannung wieder aufzulösen.
Ja, 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 so eine Erlösung auch
genau.
Irgendwie. Ja,
genau. Und genau so versuche ich das eben auch, dass es durch diese kleinen Witzmomente oder durch diese Absurditäten, die so passieren, eben so ein kleines so, ah, ist ja doch nicht so ernst. Es ist ja auch dann vielleicht auch, was ich so gesagt habe bei der Schrift, ist ja auch ein schmaler Grat dazu, ob das jetzt irgendwie aufgeht, diese ganze Geschichte, und irgendwie resoniert mit den Betrachtern. Das ist in meinen anderen Arbeiten ja auch so. Ich beschäftige mich viel mit so Kreisläufen, Feststecken, Hürden überwinden. Das sind ja erstmal alles so ein bisschen ernste Themen. Aber ich will gar nicht in dieser Ernsthaftigkeit bleiben. Ich will eben auch ein bisschen drüber lachen. Und deshalb sind diese kleinen Witzmomente total wichtig für mich. Aber die sind halt nicht das Thema. Und deshalb fand ich das in der Headline so ein bisschen so, oh, das hat mir so ein bisschen...
Sie sind nicht das Thema, die sind immer so ein bisschen mit dabei. Und ich war nämlich auch drüber gestolpert und habe aber dann so im zweiten, dritten Blick, so ist es vielleicht auch mit deiner Kunst, so ein bisschen habe ich so gedacht, so eigentlich ist es auch witzig, weil es vielleicht auch dieses Absurde ist, vielleicht auch dieses, was du machst, die Dinge so ein bisschen auf den Kopf zu stellen und zu gucken, muss es denn so sein? Ne? Muss es Alu sein? Muss es Titan sein? Und wenn es Titan sein muss, wie muss es dann sein? Wie kann es sein? Und du fängst ja immer wieder so ein bisschen neu, roh an, dass du die Dinge nochmal so auf den Kopf stellst und denkst, hinterfragst, ist das denn richtig so? Soll es so sein? Ist es das richtige Material? Kann ich vielleicht nochmal andersrum denken? Muss es das Garagendach sein? Oder ist es besser woanders? Und wenn ja, dann spreche ich mit den Leuten. Also ich finde, das steckt auch so ein bisschen in so einem Begriff drin. Ja,
ja, das hast du schön gesagt. Ich habe gerade noch beim Zuhören noch gedacht, vielleicht ist absurd auch einfach keins dieser offenen Worte, die gut resonieren und die irgendwie so viel zulassen, dass man nicht ein festes Bild vor Augen hat. Ich glaube, dieses Absurd.
Was aber im Kern eigentlich wertfrei ist. Wir haben es natürlich jetzt heute so in unserem Sprachgebrauch, aber wenn man es jetzt mal wertfrei sieht, ist es vielleicht auch wieder ein Zeichen für eine große Geschichte, für große Kunst. Und das ist ja, was bei dir natürlich auch besonders ist, wir haben jetzt gehört Plexiglas und Alu und Titan und ganz viele Materialien, die du verwendest, aber du verwendest eben auch viele Dinge aus dem Alltag. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen? Also die ja wirklich auch, das finde ich auch besonders, so wie die Texte, so sind auch die Materialien ganz oft nah dran an den Menschen und an unserem Alltag. Und du machst aber daraus Kunst. Und was macht das Alltagsobjekt dann zur Kunst?
Das ist so, dass ich bei den Alltagsgegenständen total interessant finde, dass die immer schon eine Handlungsanweisung mitbringen. Also die haben wir in unserem Alltag schon so oft gesehen und so oft benutzt, dass wir wissen, wie sie zu verwenden sind. Und ich gucke dann drauf und gucke, wie kann ich es denn anders verwenden oder wie kann ich das, was diesen Gegenstand so eingeschrieben ist, die Funktion, wie kann ich die mir zu Nutzen machen, um eine neue Geschichte zu erzählen. Ein Beispiel sind Fliegenklatschen. Das assoziiert man mit so ein bisschen Wut. Man möchte eine Fliege erschlagen, man ist genervt. Die macht so dieses zackige so Geräusch. Yeah. Es ist so eine kleine Waffe. So, ne?
Yeah.
Diese Bewegung, dieses Fitsch interessiert mich irgendwie. Das merke ich dann dass an einem Gegenstand, dass mich irgendwas interessiert.
Das passiert plötzlich. Das kann passiert sein, du bist plötzlich beim Opa und der verwendet die und dann denkst du, huch, da ist ja was.
Ja, genau, da ist was mich irgendwie anregt. Dann sind die auch so elastisch, das heißt, man könnte diese Bewegung auch ganz langsam machen. Und dann spiele ich tatsächlich so lang mit diesen Gegenständen und lege die manchmal auch irgendwie in die Ecke und dann sind sie da ein halbes Jahr oder länger und plötzlich hole ich die wieder raus. Und bei den Fliegenklatschen habe ich dann irgendwann noch eine Bewegung mit reingebracht. Das sind zwei Fliegenklatschen, sind an der Wand angebracht in einer Linie und die drehen sich aufeinander zu, treffen sich in der Mitte und dieses Klatschen, diese Klatschenfläche, anstatt aufeinander zuzuklatschen, streichen die sich so ganz langsam ab.
Sanft.
Und streicheln sich so ein bisschen. Yeah. Und das Klatschen kommt dann erst, wenn die sich wieder voneinander lösen. Das ist so ein Beispiel für einen Alltagsgegenstand irgendwie wahrnehmen, irgendwie merken, da ist für mich irgendwas drin, dann damit so lange zu spielen, bis ich merke, was ich damit machen kann, wie ich das irgendwie transformieren kann und dann eben zu benutzen. Und dann erzählen sie plötzlich eine ein bisschen andere Geschichte. Dann sind es nicht mehr die gefährlichen Fliegenklatschen, sondern die sich streichelnden Fliegenklatschen oder die Fliegenklatschen, die irgendwie zueinander wollen und wieder sich lösen müssen oder so. Also wenn ich das dann schaffe, da so eine offene Erzählung daraus zu machen, dann ist eine Arbeit fertig. So.
Und die vielleicht gar nicht zum Klatschen geboren sind, in Anführungszeichen, genau. Sondern auch ganz sanft sein können.
Ja. Das ist, denke ich, auch zu der Sprache so eine Parallele, dass die Gegenstände eben immer schon eine Erzählung mitbringen, die ich total benutze. Also wie man die zu benutzen hat eigentlich und das dann verfremde oder umdeute. Und in der Sprache ist das ja auch so, dass es so Erinnerungen an so Alltägliches hervorruft. Die Sprache ist uns total vertraut und wir wissen, ja, wie wir die verwenden. Das ist im Prinzip ja auch Alltagssprache. Also der Alltag ist so immer
so eine Funktionssprache von den Dingen. Mhm. Ja, genau. Und wenn man die aber dann mal hinterfragt und sagt, vielleicht muss es ja gar nicht so sein, vielleicht sind ja Fliegen, Klatschen, Flügel, die sind zu was ganz anderem auch noch fähig, dann macht das ja auch was mit uns, weil wir ja auch oft denken, so die Dinge sind so, wie sie sind. Und vielleicht ist es so gar nicht. Und das ist vielleicht dieses Absurde, was du hast in der Kunst, dieses immer wieder hinterfragen, hinten dran gehen. Das ist ja auch was, was Kinder zum Beispiel haben, dass die immer so gucken können, ja, was ist das denn eigentlich, die noch nicht so festgelegt sind in den Dingen. Das finde ich eine ganz tolle Eigenschaft und eine sehr gute Kunstherangehensweise. Das finde ich sehr auffällig bei dir und echt schön. Und erzähl doch nochmal, du hast auch einen Wecker umfunktioniert. Was ist mit dem passiert?
Ja, es gibt einen Klappzahlenwecker. Das sind diese Wecker, die pro Minute einmal eine Zahl, also es ist 13:01, nach einer Minute ist 13:02, also die Zahlen klappen minütlich um. Und ich habe diesen Wecker so umfunktioniert, dass statt dass minütlich die Zahlen umklappen, wird minütlich das Wort Fuck neu buchstabiert. Das spielt so an den Moment des Morgens.
Schon wieder und täglich, ja, grüßt das Murmeltier.
Genau,
so,
ja. Ich wache auf und das Erste ist nicht, hey, die Sonne scheint, schön, sondern, ah, fuck. Aus welchem Grund
geht
auch immer.
Geht schon wieder los.
Geht schon wieder los. Also ich denke, das Gefühl kennt jeder.
Ja.
Darauf spiele ich
Hast
so
Hast du den
an.
Bei dir zu Hause stehen?
Nein.
Das wäre ein bisschen viel.
Aber es wäre auch ein bisschen lustig.
Ja, ja, genau.
Ich finde den ja auch lustig. Sehr lustig. Also das ist so schön zu sehen, dass dieses Absurde eben dann auch diesen Schritt in den Humor macht.
Aber da sieht man jetzt auch, was das für eine verrückte, in Anführungszeichen, Bildhauerei ist, die du machst. Ich hätte vielleicht jetzt noch irgendwo im Keller so einen alten Radiowecker, aber ich hätte überhaupt keinen Schimmer, wie ich da jetzt aus diesen Ziffern, die da durchlaufen, eine Buchstabenbotschaft machen könnte. Und du wahrscheinlich damals auch nicht. Also es ist ja eine Herangehensweise, dass du immer wieder es dir eigentlich wirklich schwer machst, in Anführungszeichen. Du machst jetzt nicht 100 Radiowecker, weil du jetzt weißt, wie es geht, kannst du da andere Schriften, sondern du machst einen und beim nächsten Mal wieder eine ganz andere Kunst.
Die Worte zu finden ist dann auch nicht leicht. In diesem Wecker standen schon viele Worte drin.
Ja, aber so viel passt ja nicht rein, ne?
Passt nicht so richtig rein, ne?
Ja, toll. Also wirklich sehr, sehr spannend. Wir sind natürlich gespannt, wie es auch weitergeht. Hast du denn jetzt gerade eine Ruhephase? Bist du jetzt dabei zu überwintern? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder rattern bei dir jetzt auch wieder die Zahlen und die Buchstaben und die Materialien in deinem Kopf durch und jonglierst gerade schon wieder mit anderen Projekten?
Also ich merke, dass ich vieles abgeschlossen habe jetzt, also dass ich jetzt und nicht direkt das nächste vor der Tür steht, sondern noch so ein bisschen Zeit ist, bis die nächsten Abgaben und so sind. Das ist alles dann erst 2026 und ich gerade so ein bisschen so einen Moment habe von, ich kann ins Atelier gehen und habe nicht diesen Wandkalender so neben mir, wo so drin steht, was wann fertig werden muss. Da freue ich mich eigentlich auf diese Zeit, weil das gar nicht so oft passiert, dass ich mal 1, 2 oder 3 Wochen habe, in denen ich nicht genau weiß, worauf ich hinarbeite. Also auch wenn ich für Ausstellungen angefragt bin, mache ich die Arbeiten eigentlich immer noch mal ausstellungsfit. Oder wenn ich die vorher noch nie in Institutionen gezeigt habe, muss ich noch mal gucken, ob das wirklich gut verarbeitet ist oder so. Und habe dann viel zu tun. Und jetzt ist gerade so eine Zeit, wo ich ins Atelier gehen kann und so diese Spiele so ein bisschen treiben kann. Also mein Material so rausholen und das untersuchen oder auch Gedanken, die ich mir über das Jahr gemacht habe, weil die Ideen kommen nicht alle unbedingt im Atelier, die kommen so im Alltag, dass ich die so auf Tauglichkeit prüfe. Und das ist schon ein anderes Arbeiten als dieses sehr Fokussierte auf einen Punkt hin. Also bei diesen Projekten jetzt Altstädt oder Otto oder auch eben für Abgaben, für Ausstellungen. Da wird die Geschwindigkeit so ein bisschen angezogen. glaube, die dauert gar nicht so lang, die Phase. Aber gerade habe ich
ich kann es mir jetzt bei dir auch nicht vorstellen, dass die so ewig lang dauern wird. Deswegen genieß sie vielleicht auch. Du arbeitest und lebst in Leipzig, hast da auch ein Atelier. Und wenn du dann da reingehst, jetzt wie in so einer Phase, denkst du dann, uff, was mache ich jetzt? So nach dem Motto, oder holst du dann deine ganzen Notizen raus und kochst dir erstmal einen Kaffee und setzt dich in die Mitte? Du hast, glaube ich, auch eine Schaukel im Atelier, richtig?
Ja, richtig, genau. Die Anti-Stress-Schaukel. Nee, ich freue mich da total, dann ins Atelier zu gehen und so offen arbeiten zu können. Also das ist eine total schöne Abwechslung zwischen so ein bisschen angespannten Arbeiten, wo ich weiß, ich muss fertig werden, und diesem lockeren, freieren Spielarbeiten. Also ich gehe da hin und sortiere meine Sachen und habe dann auch wirklich so tolle Freudemomente, weil ich spielen darf.
Das klingt wunderbar. Ja. Es gibt so einen Klassiker für Kreative. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so ein Buch, das heißt, für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche. Weil ganz viele kreative Menschen, ich gehöre ehrlich gesagt auch dazu, gehen gern unter die Dusche. Ich finde, da ist der Kopf immer, oder Föhnen ist auch gut. Da rauscht mir irgendwie sowas im Kopf durch. Oder viele gehen spazieren oder fahren Rad, machen sowas ganz anderes. Und bei dir könnte man sagen, für mein kreatives Pensum gehe ich auf die Schaukel. Du kannst da also durchschaukeln im Atelier. Und wo können wir dich denn finden, wenn jetzt nicht in allen und bei Ausstellungen? Hast du eine Instagram-Seite, eine Webseite? Das wird natürlich alles verlinkt, auch in den Shownotes. Wo findet man dich?
Also ihr könnt gerne auf meine Website gehen. Da sind eigentlich alle aktuellen Arbeiten gerade zu sehen. paulawolber.de. Instagram gibt's auch. Das bespiele ich nicht so doll, wie ich es könnte, und nehme mir jedes Jahr aufs Neue vor, das ein bisschen auszubauen. Aber auch da gibt es so gerade in den Storys so ein bisschen aktuelle Sachen auch zu sehen.
Da hast du vielleicht jetzt dann auch ein bisschen mehr Zeit zu überwintern. Also, ich freue mich total, dass du hier warst, liebe Paula. Und danke für dieses tolle Gespräch. Zum Abschluss frage ich immer gerne, hast du noch einen Mutmach-Tipp für Kreative? Denn wir wissen alle, das Leben ist generell nicht so einfach, aber auch das kreative Leben ist oft nicht so einfach. Und man kommt immer wieder an den Punkt, wo man denkt, ach, warum das jetzt alles? Oder wenn irgendwas schief geht oder es nicht so funktioniert oder hätte jetzt der Buchstabe in der Gefriertruhe nicht gut durchgehalten, wo man immer wieder an seine Grenzen gerät als Künstlerin. Und was ist denn dein persönlicher Mutmach-Tipp? Hast du einen?
Mein persönlicher Mutmach-Tipp ist, auf diese Freudemomente zu achten und auf diese Aufregung, die entsteht beim Arbeiten oder beim Arbeiten abschließen, und daran so ein bisschen festzuhalten und das so in Fokus zu nehmen, weil das für mich zumindest so voll der große Teil meiner Motivation zu arbeiten ist, dass ich zwischendurch immer mich wirklich extrem über Ideen freue. Das kann sein, dass die dann am Ende gar nicht umgesetzt werden oder dass ich am nächsten Tag ins Atelier gehe und denke so, naja, das war jetzt ein bisschen übermütig. Aber diese Freudemomente so zu haben, ist, finde ich, total ein guter Ausgleich für so ein bisschen zähe Phasen. Dass es das sehr verlässlich immer gibt in der künstlerischen Arbeit, diese Freude.
Das finde ich super schön. Das ist der perfekte Abschluss im Sinne von Hermann Hesse: und jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Bei dir ist das so. Die Projekte sind immer groß und die Ideen sind groß und die Aufgaben und Herausforderungen sind groß. Ich freue mich über ganz viel neue Kunst und von dir zu hören, und herzlichen Dank für dieses schöne und auch zauberhafte und freudvolle Gespräch.
Ich danke dir auch für deine Fragen.
Alles Gute, liebe Gedanken. Paula Wolber. Dankeschön.